Ist schon mal jemand gerettet worden? Vielleicht so richtig mit Notarzt und Rettungswagen? Wer einen schweren Unfall gehabt hat oder eine plötzliche gesundheitliche Krise, der wird sich daran sicherlich intensiv erinnern. Vielleicht an den Moment, wo das klar wurde, jetzt brauche ich Hilfe, jetzt muss jemand kommen, der mir weiterhilft, hoffentlich kommt schnell Hilfe. Oder an das Gefühl der eigenen Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins. Und vielleicht auch an die Erleichterung und an die Dankbarkeit, als dann Hilfe gekommen ist. Bei mir ist das zum Glück noch nie so dramatisch gewesen. Und trotzdem kann ich mich an ein Rettungserlebnis erinnern, das mir eigentlich eher unangenehm gewesen ist, eigentlich bis heute hin. Ich bin leider von Höhenangst geplagt. Höhen, die für andere Leute gar kein Problem sind, die können bei mir zur Krise werden. Meistens habe ich diese Phobie zwar gut im Griff, ich weiß, was ich mir zumuten kann und was nicht, aber manchmal kommt das auch wie aus heiterem Himmel, wie ein Anfall. Dann werden mir die Knie weich, dann wird mir schwindelig, ich muss mich festhalten und kann nicht mehr normal reagieren. Also ich kann mich nicht zusammenreißen und dann geht's vorbei, sondern das ist dann so, da kann ich nichts gegen tun. An einen heftigen Schwindelanfall kann ich mich erinnern, schon ein bisschen her. Da haben wir in den 80er Jahren in Oldenburg in der Kirche renoviert. Und wer diese Kirche kennt, weiß, die hat eine recht hohe Decke im Kirchsaal. Und diese Decke sollte neu vertäfelt werden. Dafür stand mitten in der Kirche ein freistehendes Gerüst, ganz bis unter die Decke, damit man da oben arbeiten konnte. Ich kann mich gut daran erinnern, wie gut gelaunt ich damals war, weil ich den Eindruck hatte, meine Höhenangst ist überwunden. Ich merke gar nichts mehr davon. Ich konnte da oben mitarbeiten, mithelfen und fand das wunderbar. Und dann war es plötzlich zu Ende. Mit einem Mal stellten sich all diese Symptome wieder bei mir ein. Ich musste mich oben auf dem Gerüst hinlegen, ich musste die Augen schließen und alles hat nichts geholfen. Dann war natürlich das Problem, wie komme ich von da oben wieder runter? Allein war das unmöglich. Am Ende mussten einige starke Leute mich von da oben runterbuxieren. Ich musste mich retten lassen. Und das war mir ganz schön peinlich. Ich war schon ein erwachsener, wenn auch junger Mann. Und sich da runtertragen zu lassen wie ein Kind, das war nicht angenehm. Aber ich hatte keine andere Chance. Keine andere Chance, genau darum geht's dem Apostel Paulus in unserem Abschnitt. Zur Rettung gibt es keine Alternative, keine andere Chance. Rettung von was? Paulus meint die Rettung davon, dass das Leben nicht gelingt, dass das Leben scheitert und einfach nur noch mit dem Tod aufhört. Dabei hat Paulus Menschen im Blick, die alles dafür tun wollen, um gerettet zu werden, aber gerade damit ihre eigene Rettung verhindern. Diese Leute sind wie Unfallopfer, die dem Arzt keine Chance lassen, sondern vor lauter Angst mit Armen und Beinen um sich schlagen und damit verhindern, dass der Arzt überhaupt rankommen kann. Paulus macht sich im Römerbrief in den Kapiteln 9 bis 11 viele Gedanken um seine jüdischen Geschwister, die mit Jesus nichts zu tun haben wollen. Für sie allerdings ist Paulus überzeugt, dass Gott einen Rettungsweg finden wird. Größere Sorgen machen ihm die Christen in Rom, die trotz ihres christlichen Glaubens das jüdische Gesetz einhalten wollen, um gerettet zu werden. Und gerade diesen Christen sagt er in aller Deutlichkeit, das geht nicht. Ihr müht euch vergeblich. Eure Gesetzesfrömmigkeit, die ist so, als ob ihr vor lauter Strampeln den Retter nicht an euch ranlasst. Was können wir als Christen denn für unsere Rettung tun? Ihr habt es gehört in dem Predigttext. Paulus gibt dafür zwei ganz einfache Antworten. Erstens, den Mund aufmachen und zweitens von Herzen glauben. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Den Mund aufmachen. Ich gebe zu, das fällt mir gar nicht so leicht. Auf der Kanzel, da kann ich reden, aber ansonsten bin ich eher ein stiller Vertreter. Das werdet ihr schon noch merken. Wer mich fragt, der kriegt eine Antwort. Auch wer mich nach meinem Glauben fragt, kriegt eine Antwort. Aber es liegt mir nicht so, meinen Glauben zu Markte zu tragen. Ich kenne aber aus meiner Jugendzeit noch den Druck. Du musst aber. Du musst bekennen, du musst Zeugnis ablegen. Schließlich willst du gerettet werden. Und dieses Du musst aber wurde genau mit diesem Vers aus dem Römerbrief begründet. Wenn du mit deinem Munde bekennst, so wirst du gerettet. Bei mir hat dieses Du musst eher zu Angst und zu Verkrampfung geführt, also genau zu dem, wovor Paulus warnt. Was ist denn gemeint mit den Mund aufmachen? Kennt ihr das Sprichwort, nur dem Redenden kann geholfen werden? Da sind nicht besonders redebegabte Leute gemeint, keine begabten Redner, sondern hier geht es ganz einfach um den Mut zuzugeben, ich brauche Hilfe. Den Mund dafür aufzumachen, dass man sagt, ich brauche Hilfe. Das meint Paulus zuallererst. Vor dir selber und dann vor Gott. Gib zu, ich brauche Hilfe. Ich schaffe es nicht alleine. Mach den Mund auf und ruf um Hilfe. Denn wer mit zusammengebissenen Zähnen versucht, sein Leben selbst zu meistern, der kann vielleicht weit kommen damit. Aber letzten Endes verbaut er sich damit die Rettungsgasse. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich, das ist so ein Rettungsruf. Ich muss dabei an Petrus denken, diesen Jünger von Jesus, der ja eher nicht das Problem hatte, die Zähne nicht auseinanderzukriegen, der hat sich eher manchmal um Kopf und Kragen geredet. Auch als ihm in dieser Sturmnacht auf dem See Genezareth Jesus auf dem Wasser begegnet ist, da hat er den Mund weit aufgemacht, reichlich weit, und gesagt, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und dann ist dieser Petrus tatsächlich ausgestiegen aus dem Boot und hat versucht, auf dem Wasser Schritte zu machen. Aber dann ist ihm was Ähnliches passiert wie mir damals auf dem Gerüst. Mit einmal hat er gemerkt, das kann überhaupt nicht gut gehen, das kann nicht funktionieren. Wasser hat keine Balken, ich gehe hier unter. Und jetzt stellt euch mal vor, was wäre wohl passiert, wenn Petrus jetzt wild angefangen hätte, um sich zu schlagen und zu strampeln. Bloß nicht zugeben, dass ich irgendwas nicht kann. Bloß nicht zugeben, dass ich was nicht schaffe. Ob er dann wohl nicht untergegangen wäre? Zum Glück hat er den Mut gehabt, sich zu blamieren. Und er hat um Hilfe gerufen. Herr, rette mich. Und Jesus hat zugepackt und Petrus hat ihn zupacken lassen. Damit fängt unsere Rettung an, dass wir um Hilfe rufen. Aber es geht noch weiter. Der Vers heißt ja, wenn du mit dem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist. Das ist jetzt schon ein richtiges Glaubensbekenntnis. Wenn auch nur ein ganz kurzes, unser apostolisches Glaubensbekenntnis, das wir manchmal im Gottesdienst sprechen, das ist viel länger. Hier sind das nur zwei Wörter im Griechischen. Kyrios, Jesus. Herr ist Jesus. Das bedeutet, du Jesus, du hast jetzt das Sagen. Ich leg dir mein Leben in die Hand. Ich höre auf mit Strampeln. Ich verlasse mich auf dich. Übrigens, wer das damals zu Paulus Zeiten so gesagt hat, der ist dabei richtig nass geworden. Das war nämlich ein Taufbekenntnis. Kyrios Jesus. Und damals wurde ja, so wie heute in manchen Gemeinden auch noch, getauft, indem man ganz unter Wasser getaucht wurde. Und da ist es ja umso deutlicher zu spüren. Ohne Jesus gehst du unter. Mit Jesus gewinnst du das Leben. Heute hören wir das vielleicht nicht mehr so richtig, aber dieses Bekenntnis, Herr ist Jesus, das hatte auch eine sehr politische Dimension. Wer das nämlich ausgesprochen hat, der hat dem Kaiserkult eine deutliche Absage erteilt. Das war der Anspruch, mit dem der römische Kaiser aufgetreten ist: Ich bin der Kyrios, ich bin der Herr. Und tatsächlich haben die Leute ihm das zugerufen: Kyrie eleison, Herr, rette uns. Da muss christlicher Glaube deutlich widersprechen. Kein politisches System kann einen absoluten Anspruch auf unser Leben erheben. Herr ist Jesus. Dies Bekenntnis konnte die Christen damals durchaus in Schwierigkeiten bringen. Das war kein Bekenntnis zum Nulltarif, so wie es in manchen Ländern auch heute ein Bekenntnis ist, das die Leute in größte Gefahr bringen kann. Paulus hat von den Christen kein bloßes Lippenbekenntnis erwartet. Dieses Bekenntnis, Herr ist Jesus, das steht quer zu jedem Totalanspruch auf unser Leben, ganz egal, um welches politische System es sich handeln mag. Den Anspruch auf unser Leben, den kann nur der Herr haben, der uns auch das Leben gibt. Übrigens, vielleicht muss man das dazu sagen, lässt Paulus sich keineswegs mit heutigen Querdenkern verwechseln. Wenn jemand von euch heute auf den Wahlzettel schreiben will, ich wähle Jesus, der würde bei Paulus keine Rückendeckung dafür bekommen. Der Kaiser, also die Obrigkeit, der Staat, das sagt Paulus 3 Kapitel später, ist eine gute Einrichtung Gottes. Diese Einrichtung ist dafür da, dass sie den Menschen dient. Und dafür sind auch die Gesetze und auch die Steuern da. Wer als Christ den Dienst des Staates in Anspruch nimmt, der soll sich seinen Gesetzen und Ansprüchen nicht verweigern. Wer sich einem Staat verweigert, der seinen Dienstauftrag erfüllt, der kann sich nicht auf die Bibel berufen. Klar muss nur sein, der Kaiser ist kein Kyrios und der Staat ist kein Herr, dem wir unser Leben anvertrauen. Und das ist nun das Zweite, worauf es ankommt: Vertrauen, den Mund aufmachen und von Herzen glauben, also Vertrauen. Von Herzen glauben, heißt das nicht dann ist eben der Glaube letztlich Privatsache, eine Sache, die ich in meinem Herzen bewege und dann auch in meinem Herzen behalte? Ja und nein. Ja, der Glaube ist zuerst eine Sache, die dich selber angeht und betrifft. Nämlich in dem Sinn, dass du selbst gefragt bist, wenn es um den Glauben geht. Glauben kann niemand stellvertretend für dich. Aber nein, Glauben ist keine Privatsache. Weder in dem Sinn, dass ich mir so selbst zusammenbastle, woran ich glauben will. Viele Menschen machen das. Noch in dem Sinn, dass ich meinen Glauben auch ganz allein mit mir abmache und bei mir selbst behalte. Das Herz kommt hier ins Spiel, weil der Glaube immer Vertrauenssache ist. Und das bedeutet, beim Glauben gehe ich eine persönliche Beziehung ein. Und diese Beziehung, die reicht dann weit hinaus über den Moment, in dem ich begreife oder ausspreche, jetzt brauche ich Hilfe. Das Vertrauen zu Jesus lässt mich erleben, dass ich geliebt bin und angenommen bin. Ich muss mich nicht abstrampeln und ich muss mich nicht fürchten. Ich muss mich auch nicht in allerlei Spuk- und Verschwörungstheorien verirren, denn in der Beziehung zu Jesus, da kann ein Urvertrauen wachsen, der gibt mir festen Halt. Aber Jesus ist kein Notarzt, der nur im Notfall eingeflogen wird und danach wieder von der Bildfläche verschwindet. Was unser Leben rettet und was unser Leben gelingen lässt, das ist die anhaltende Beziehung zu Jesus. Das anhaltende, stetige Vertrauen zu ihm. Jesus ist Kyrios, er ist Herr. Er ist es, weil Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Das heißt, er ist es, weil selbst der Tod keinen Anspruch mehr auf uns erheben kann, wenn wir von Herzen mit Jesus verbunden sind. Das weiß jeder, dem Tod kann man nicht mit Lippenbekenntnissen begegnen, das nützt nichts. Man kann ihm nur begegnen mit dem festen Vertrauen auf den Herrn, der mich rettet und dem mein Leben gehört. Darum mach den Mund auf, bitte Jesus um Hilfe. Bekenne dich dazu, dass er der Herr des Lebens ist. Und dann mach aus dem Glauben eine Herzensangelegenheit. Bleib mit Jesus verbunden. Er ist der Retter. Amen.